Nachdem Jesus ihre Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an. Er kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger: Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Diener steht niemals höher als sein Herr. Und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das begreift und danach handelt, wird man euch glücklich schätzen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du jetzt zu uns sprechen wirst. Danke dir für dieses Wunder. Bereite du unsere Herzen zu, Heiliger Geist, dass wir auch verstehen. Segne du Alfons jetzt und segne uns, dass wir den richtigen Boden haben und die Saat fallen kann und wachsen kann. In deinem Namen. Amen. Ich bin gespannt.
Guten Morgen. Claudia und ich freuen uns, dass wir bei euch sein dürfen an diesem kalten Sonntagmorgen. Aber hier drin ist es schön warm. Ja, es geht heute um ein Thema, glaube ich, was jeden Menschen interessiert und oder was viele Menschen interessiert, was mich wirklich in meinem Leben glücklich macht. Was ist es, das mich glücklich machen kann? Wenn ich mich hier so umschaue, dann sehe ich unterschiedliche Generationen. Und mit unterschiedlichen Generationen gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, was auch Glück ist. Es sind nicht so viele Schüler hier. Wenn Schüler hier wären, wäre das wahrscheinlich, ihren Schulabschluss zu machen, möglichst in die angesagte Clique zu kommen, der Klasse oder sonst wohin akzeptiert zu sein. Oder hier sind Leute, junge Ehepaare oder Leute in der mittleren Phase ihres Lebens. Manche, die Kinder haben, werden wahrscheinlich sagen, hoffentlich kann ich das irgendwie vereinbaren, Beruf und Privatleben, wenn ich nach Hause komme, ich bin immer kaputt und dann muss ich mich noch um meine Kinder kümmern und um andere Dinge. Hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich kommen wir durch, hoffentlich können wir unsere Verpflichtungen abtragen, was unser Haus betrifft oder unsere Wohnung oder was weiß ich. Wieder andere sind schon etwas älter und sagen sich, Moni hat uns so ein Stichwort gegeben heute Morgen, wenn ich endlich diese Gebrechen loswerden könnte. Mal so schmerzfrei zu leben, keine Wehwehchen, nachts durchschlafen oder welche Herausforderungen da immer sind. Schüler können auch diese Probleme schon haben, je nachdem. Und ja, so hat jeder seine Wünsche. Und das hat natürlich damit zu tun, auch mit unserem Thema, was dich wirklich glücklich macht. Die Ausdrucksweise kann bei Menschen unterschiedlich sein, aber bei vielen würde wahrscheinlich die Antwort kommen, wenn ich mehr Geld hätte, das wäre gut. Wenn ich berühmter wäre, also mehr Macht hätte, wenn ich mich mehr selbst verwirklichen könnte. Aber überall, egal welche Antwort da kommt, überall ist da der Wunsch nach Glück. Und eins ist sicher, Glück ist nicht so leicht zu erreichen für viele Menschen. Und es kommt darauf an, was dein Ziel ist mit Glück. Und da Menschen fokussiert sind auf ganz bestimmte Dinge, muss man feststellen, diese Art Glück, auf die sie fokussiert sind, das ist nicht so leicht zu erreichen. Da ist zum einen die das Geld, die Geldfrage, der Reichtum. Ich muss ihm immer zunicken, weil das funktioniert nicht. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir da mal klarkommen. Danke. An diesem Wochenende werden wieder viele Menschen auf die Zahlen gucken, nämlich auf die Lottozahlen, und werden davon abhängig machen, ob sie endlich glücklich sein können, ja, ob der Treffer dabei ist. 4 Zahlen richtig, 5 Zahlen richtig oder wie viele Zahlen auch immer, 6 und vielleicht die Zusatzzahl auch noch, egal was. Kannst du dich noch erinnern an den Moment, wo du dachtest, wenn ich mal 10.000 Euro hätte, boah, das wäre richtig gut. Das wäre richtig viel. Was könnte ich damit alles machen mit 10.000 Euro? Jetzt sitzen hier viele, die in einer bestimmten Phase ihres Lebens sind. Ich glaube, die 10.000 haben sich relativiert in der Zwischenzeit. Das ist gar nicht mehr so viel. Sie sagen sich, wenn ich 50.000 hätte, dann könnten wir manche Dinge machen. Die Abzahlungen würden schneller funktionieren. Und das Auto kann auch noch angeschafft werden. Der Diesel muss jetzt weg. Da muss jetzt endlich mal ein E-Modell her oder mindestens ein Benziner. Also das wäre ganz schön. Und weißt du noch, wie du dachtest, die 50.000, die können es alles bringen? Und heute denkst du, eigentlich komme ich damit gar nicht so weit in unserer Lage. Und plötzlich sind die 50.000 und die 10.000 von damals, die sind schon bei 100.000 angekommen. Wenn wir 100.000 hätten, ich will ja gar nicht mehr, nur 100.000. Und dann ist schon gut, ich will die Millionen ja gar nicht. Ich bin ganz genügsam, nur die 100.000. Ja, und daran sieht man, wie relativ diese Dinge alle sind. Und auch wenn wir die Millionen hätten, werden wir theoretisch oder voraussichtlich nicht glücklich. Ein texanischer Millionär wurde daraufhin einmal angesprochen und er sagte, ich hatte mal geglaubt, Geld könnte mir Glück erkaufen. Und das war ein ganz großer Irrtum. Sein Privatleben war so ruiniert, dass er jetzt merkte, es gibt viele andere Dinge, die über Glück bestimmen. Andere versuchen, ihr Glück in Berühmtheit zu finden. Dass sie berühmt sind, dass sie anerkannt sind. Das ist schon bei jedem Schüler so, dass ein Schüler darunter leidet, wenn er, weißt du, wenn da so 2 Mannschaften gewählt werden und du bist immer der Letzte, der zu der anderen Mannschaft gehört, die gewählt wird, sei es im Fußball oder sonst was. Das ist schon sehr, sehr demütigend. Das geht manchen Leuten echt nach. Das ist was anderes, als wenn dein Nachname mit Z anfängt und du bei der Auswahl von irgendwelchen alphabetischen Reihenfolgen immer der Letzte bist. Dann weißt du, das hat mit deinem Buchstaben zu tun und das ist einfach was anderes, als wenn du aufgrund von Qualifikationen der Allerletzte bist. So kommst du dir wirklich vor, wie der Allerletzte. Berühmt zu sein, das wäre etwas. Wenn andere auf dich schauen würden und dich ein bisschen beneiden würden. Und das Zimmer jedes Jugendlichen macht das deutlich. Da hängen die großen Poster. Und je nach Geschmack bei den Männern etwas härter, was Musik betrifft und so weiter, bei den Jungs, bei den Mädchen ein bisschen melodischer. Und ich weiß noch, was in den Zimmern meiner Schwestern und Brüder hing. Und ich weiß, was in den Zimmern meiner Kinder hing, so an Postern. Und das zeigte eigentlich, was sie so vorhatten und was sie sich vorstellen konnten, wo Glück herkommt. Macht. Das ist auch etwas, ist ein weiterer Punkt, der für Menschen ganz wichtig ist. Als ich mal auf einem Betriebsausflug war unserer Firma. Der Chef war so eine alteingesessene, gehörte zu einer alteingesessenen Bremer Handelsfirma. Und er war sehr vermögend und hatte mit Politikern jeder Couleur zu tun und mit sehr vielen reichen Menschen. Und er wurde dann gefragt, was braucht ein Mensch, wenn er alles hat? Was ist sein größtes Ziel? Und dann war seine Antwort Macht. So als Azubi, der ich damals war, der das mitgehört hatte, konnte ich da nicht viel mit anfangen, warum der Macht wollte. Für mich hätte es schon gereicht, also einfach einen schönen Betrag auf meinem Konto zu haben, wo ich mir Wünsche mit hätte erfüllen können. Aber er sagte, er braucht Macht. Da ist jemand, der sich in der Kommunalpolitik versucht und als nächstes ist sein Ziel, Bürgermeister zu werden. Wir hatten in Mühltal ja gerade Bürgermeisterwahlen. Und einer der Kandidaten, ich kenne ihn ganz gut, weil das der Freund meines ältesten Sohnes ist, der hat schon als Kind das Ziel gehabt, er wollte mal Bürgermeister von Mühltal werden. Das hat er auch, war schon ziemlich dicht dran. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Dann ist das Ziel Landespolitik von jemandem. Und unsere frühere Bürgermeisterin ist heute im Bundestag. Also ich weiß nicht, ob das ihr Ziel war, aber es ist schön, dass eine Christin im Bundestag ist und dort Politik machen kann. Und viele, die dorthin kommen, stellen dann fest, ja, das mit dem Glück, das ist so eine Sache. Einer der größten Staatsmänner hatte einmal ein Gespräch mit Billy Graham, der vor einigen Tagen verstorben ist mit 99. Und ja, das ist einfach eine beeindruckende Person, Billy Graham. Viele Staatsmänner haben sich ihm anvertraut, weil sie wussten, was sie sagen, bleibt bei ihm. Ein treuer Mann, der mit seinem Bekanntheitsgrad, wer kann schon vor 1 Million Menschen sprechen und trotzdem noch die Füße auf dem Boden haben. Aber Billy Graham war so jemand und dem hat Gott eine Menge anvertraut. Und dieser Staatsmann sagte zu ihm, ich bin jetzt ein alter Mann, das Leben hat alle Bedeutung verloren, ich bin bereit, mich ins Unglück zu stürzen. Habe ich mir gedacht, wie traurig, ein Mensch, der so viel erreicht hat in den Augen vieler und der sagt, er empfindet überhaupt kein Vergnügen mehr an diesem Leben. Oder es ist Selbstverwirklichung für viele Menschen, dass sie sich selbst verwirklichen können. Das können viele Menschen nicht, die das gerne im Beruf machen möchten. Die meisten Menschen haben nicht so diese Gelegenheit, sich zu verwirklichen, sei es im Beruf oder im Privatleben, wie sie das gerne möchten. Und für viele ist das einfach ein ganz großer Ansporn. Oder einfach nur geliebt zu werden. Ja, vielleicht sagt das jemand, wenn er nach Glück sucht. Ich möchte einfach nur geliebt werden. Das ist auch ein ganz großes Ziel. Vor circa 2000 Jahren sagte Jesus, was wir tun können, um Glück zu finden. Er hat uns damit quasi einen Segensweg gewiesen, den wir gehen können. Und diesen Segensweg, den beschreibt er in, nächste bitte, in diesen Versen, die wir hier sehen können. Und noch ein weiter, genau. Er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, was ich euch getan habe. Wir haben dieses Beispiel gelesen, was Moni vorgelesen hat, mit der Fußwaschung. Der sogenannten Fußwaschung. Hier ist jemand, der unwahrscheinlich bekannt war im Volke. Und Menschen liefen zu Hunderten hinter ihm hinterher. Jesus Christus, er war umstritten. Das sind viele Menschen, die berühmt sind. Aber viele Menschen folgten ihm nach. Und dieser Mann, der wäscht plötzlich die Füße von anderen Menschen. In der damaligen Zeit ein spektakulärer Vorgang, denn die Füße waren recht schmutzig, man hatte keine Asphaltstraßen und andere Dinge, und dazu war er sich nicht zu schade. Und er sagt, damit Menschen Glück finden, ist es wichtig, dass sie einmal eine ganze Menge wissen, aber nicht nur wissen, sondern dass sie auch das, was sie wissen, umsetzen. Also das Wissen um Gottes Wort. Und da ist die Frage, was weißt du von Gottes Wort? Wie sehr ist, noch ein bisschen weiter. Was weißt du von Gottes Wort und forschst du in der Bibel nach, um zu wissen, wie du glücklich werden kannst? Meine Erfahrung ist, ich entdecke immer wieder Neues in der Bibel. Und ich sage mir dauernd, Mensch, hier könntest du mal eine Predigt drüber machen. Das ist ja so faszinierend, dieses Thema. Und ich habe gar nicht so viel Zeit, um so viele Predigten auszuarbeiten, weil es gibt immer wieder ein neues, faszinierendes Thema. Und je mehr ich in der Bibel nachschaue, je mehr begeistert mich die Bibel, zu was die Bibel alles Stellung nimmt. Aber das ist so eine Sache mit dem Wissen. Wenn ich das Wissen nicht umsetze, dann bringt mir das alles nichts. Und es ist der Mut, auch diese Dinge in die Praxis umzusetzen. Das Umsetzen von dem, was ich weiß, was ich gelesen habe. Das ist so wie dieser Mann an der Börse, der in der Finanzkrise gefragt wurde, hat der Börsensturz Sie sehr getroffen? Seine Antwort war ja. Ich habe eine Menge verloren. Ja, haben Sie denn nicht gewusst, dass das nicht gut gehen kann mit den Kursen? Er sagt, ja, das ist ganz komisch. Wir hatten einige Tage vorher noch darüber gesprochen und wir waren alle der Meinung im Freundeskreis, das kann nicht gut gehen. Wir sollten am besten verkaufen. Und alle waren auch einverstanden. Aber am Schluss hat es keiner gemacht. Und das ist der Grund, warum wir so viel verloren haben. Und das ist interessant, das Wissen allein hat nicht geholfen, sondern niemand hat es gemacht, niemand hat es umgesetzt. Wissen und Tun also sorgt für Erfolg. Und das ist geistlich genauso, diese Kombination. Was solltest du wissen, wenn es darum geht, glücklich zu werden oder geistlich glücklich zu sein? Das eine, dass Jesus der Maßstab ist für das, was du tun solltest. Jesus ist der Maßstab für dein Handeln. Jesus tut hier etwas. Und das ist ganz wichtig, was er hier tut. Jesus ist der Maßstab. Jesus ist der Herr. Jesus sagt hier, der Diener ist nicht größer als der Herr. Und dieses Bekenntnis, Jesus ist der Herr, ist das älteste Bekenntnis überhaupt. Die Römer haben das schon bekämpft und das gab immer einen Konflikt mit dem Römischen Reich. Die Römer haben Religionen nicht unterdrückt, das ist sehr interessant. Sie haben die Religionen stehen gelassen. Du musstest nur eins tun. Du musstest dich bekennen zu ihrer Religion. Du musstest sagen, Cäsar ist der Herr. Und das konnten viele Christen nicht sagen. Und das hatte sehr schmerzhafte und furchtbare Konsequenzen für sie. Das war ihr Weg. Wir sind heute nicht aufgefordert, einen irdischen König anzubeten, wie vielleicht einen Cäsar. Aber die Frage stellt sich eher so, ist Jesus wirklich der Herr in deinem Leben? Oder handelst du nach seinen Maßstäben? Oder gibt es andere, die diese Position des Herrn in deinem Leben haben? Gibt es vielleicht andere, eine andere Person, ein anderes Ziel, vielleicht deine Arbeit oder für manche heute auch die Familie? Es ist sehr gut, dass Familie im Mittelpunkt steht, aber für manche ist es so, als ob es das ultimative Ziel ist, für das sie alles geben und wo sie vieles vergessen. Wenn du auf Jesus schaust, dann werden viele Dinge ganz anders. Dann stellen sich viele Dinge in einem ganz anderen Licht dar. Wenn du betest, wirst du feststellen, dass du sehr oft dafür betest, dass er etwas für dich tut, aber nicht, dass du etwas für ihn tust. Und so kommt es, dass mehr und mehr du zum Zentrum deines Lebens wirst, aber nicht Jesus. Und ich denke, was Jesus mit diesem Beispiel deutlich machen möchte, ist, und das ist mein letzter Punkt, das ist, dass Jesus sagt, wenn du glücklich werden willst, nimm die Dienerrolle an. Nimm die Dienerrolle an. Das ist, was Jesus hier deutlich machen möchte. Er ist der Herr. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Und darum geht es bei dieser Fußwaschung. Er zeigt Christus in der Dienerrolle. Der Sohn Gottes, der dient. Und das ist gleichzeitig, denke ich, eine große Ermutigung für unser Leben, auch für das Leben von Christen. Die ersten beiden Wahrheiten waren das Wissen um Gottes Wort. Das zweite war das Umsetzen von Gottes Wort, dass ich das weiß, dass ich das, was ich weiß, umsetze. Und hier geht es darum, die Dienerrolle einzunehmen. Was für Jesus gilt, das gilt ganz sicher für seine Jünger. Und das heißt, auch du, auch ich, wir sollen Diener sein. Was bedeutet das im Einzelnen? Ich glaube, viele von uns machen sich selbst unglücklich, weil sie bewusst oder unbewusst im Zentrum ihres Lebens stehen. Mehr, als du vielleicht gedacht hast. Man kann so schnell in eine Lebenssituation kommen, Moni hat es vorhin mit dem Beispiel Krankheit erwähnt, dass sich alles nur um einen selbst dreht. Aufgrund meiner Lebenssituation oder was auch immer. Dass ich sage, mir fehlt etwas. Wenn ich das hätte, ja, nicht nur das Geld, nicht nur das Berühmtsein, aber wenn ich das und das hätte, dann würde ich glücklich sein, dann geht es mir gut. Aber wenn du glücklich sein willst, dann ist es wichtig, dass du mehr auf andere schaust, als auf dich selbst. 2 Tage vorher, vor diesem Ereignis, war die Mutter von Jakobus und Johannes da und hatte sich Sorgen gemacht darüber, wo ihre beiden Söhne, welchen Platz ihre beiden Söhne einmal bei Gott haben werden später. Das war ihre Sorge. Und man würde denken, die Jünger haben daraus gelernt, aus der Antwort Jesu. Aber das war nicht der Fall. Und Jesus muss jetzt etwas ganz Drastisches tun, damit Menschen sehen, was er damit meinte. Und so wusch er ihnen die Füße. Sie hatten auch vorher einen Streit unter sich, sagt Lukas, wer der Größte unter ihnen sei. Auch das trieb sie gerade um. Und all das bewegte Jesus, das zu tun, was er jetzt macht. Glück folgt, wenn du dich auf andere fokussierst. Das schafft auch Charakter. Dann schaust du auch von dir weg. Wenn du einmal an die Seligpreisungen denkst, die sogenannten Seligpreisungen in Matthäus 5, dort steht, glücklich wenn du geistlich arm bist. Glücklich, wenn du Leid trägst. Manche würden vielleicht fragen, ist das so? Glücklich, wenn du sanftmütig bist oder wenn dich hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Glücklich, wenn du barmherzig bist oder reinen Herzens bist. Glücklich, wenn du friedfertig bist oder um der Gerechtigkeit willen verfolgt wirst. Ja, Menschen meinen, wenn ich das tue, dann werde ich ausgenutzt. Das ist meine Lebenserfahrung. Wenn ich mich um andere kümmere, wenn ich mich auf andere fokussiere, wird das ausgenutzt. Das ist, was unsere Gesellschaft uns sagt. Sie sagt uns, das Gegenteil ist erfolgreich. Glücklich sind die Gewinner. Glücklich sind die Dominanten. Glücklich ist, wem man selber dient oder wenn man selber bedient wird. Und indirekt sagen sie damit, Jesus, was du vorlebst, das kann nicht klappen. Jesus sagt, gebraucht ihr diese Worte wahrlich, wahrlich. Und er gebraucht diese Worte immer wieder, wenn es ihm um eine ganz wichtige Wahrheit geht, um eine wichtige Aussage. Und er sagt hier, wahres Glück liegt darin, anderen zu dienen und nicht sich selbst. Du denkst, wie gesagt, wenn ich diene oder nur diene, wird das ausgenutzt. Und ich weiß, das Thema ist auch sehr komplex. Aber wie Spurgeon schon sagte, man kann nur eine Sache hervorheben und manchmal nicht jeden einzelnen Winkel eines Themas mit abdecken. Ja, vielleicht wird es ausgenutzt. Das ist ein Risiko. Heißt das, ich muss alles nur schlucken und ich darf nicht mal Dinge klären, vielleicht nicht mal im Gespräch? Heißt es das? Nein, das heißt es nicht. Claudia und ich, wir hatten gestern ein Ehevorbereitungsgespräch mit einem jungen Paar, die verlobt sind und kurz vor ihrer Heirat stehen. Und wir kamen auch auf das Thema glücklich in der Ehe. Und ich hatte das hier, glaube ich, schon mal in einer Predigt gesagt. Eine unserer Fragen war, zu wie viel müsste sich ein Ehepartner beteiligen, damit eine Ehe glücklich ist? Und wir hatten dann vorab geschrieben, 50-50. Und Sie sollten bewerten, ob das stimmt. Gut, das muss man richtig verstehen, natürlich. Und wir haben dann hinterher deutlich gemacht, wenn man mit diesem Gedanken hineingeht, jeder bringt 50% ein, das wird keine glückliche Ehe werden. Denn ich werde immer meine Dinge im Vordergrund haben. Ich werde immer sagen, was ich alles tue. Und das steht im Vordergrund. Und es steht nicht im Vordergrund, was der andere alles an Bemühungen tut. Das geht sehr, sehr schnell unter. Und so haben wir gesagt, vielleicht, wenn das ein Verhältnis 80-20 wäre, das könnte die Sache besser treffen. Wenn ich subjektiv den Eindruck habe, ich investiere 80% und die andere Person und ich werde weiter 80 investieren, auch wenn die andere nur 20 investiert. Wie gesagt, das ist ein Beispiel, was ein bisschen hinkt, aber es soll rüberbringen, um was es geht. Und ich glaube, die beiden hatten das verstanden. Ich könnte ein ständiger Verlierer werden mit dieser Haltung. Ja, ist möglich. Aber ich habe gesehen in meinem Leben, was es langfristig bringt. Ich habe es an Vorbildern anderer gesehen, die das vorgelebt haben. Unter anderem meine Mutter. Meine Mutter hat dies vorgelebt in sehr, sehr schwierigen Lebensbedingungen. Sie hat eine Scheidung mit durchgemacht von meinem Vater, hat viel Geld verloren bei dieser Scheidung, durch viele Lebensumstände und hat kaum Reaktion von ihrem Mann bekommen in ihrer Ehe und hat immer wieder versucht, einfach Jesus vorzuleben. Jetzt mag man sagen, gut, das ist ja nicht gut geendet. Mein Vater hat sich ja am Schluss auch noch das Leben genommen. Doch, Es ist gut geendet. Sie hat Jesus vorgelebt. Das war ihre Aufgabe, ihre Rolle. Und sie ist dabei innerlich glücklich gewesen. Eine glückliche Frau. Man fragt sich, wie kann das angehen? Wie kann diese Frau noch glücklich sein? Meine Mutter war glücklich. Sie hat diese Kraft von Jesus bekommen. Jesus hat ihr diese Perspektive gegeben, obwohl andere den Eindruck hatten, sie hat sehr viel verloren. Nein, sie hat ihren Teil dazu beigetragen und das war ihre Verantwortung, nicht der andere. Und das ist ganz wichtig. Jesus sagte, was er für wichtig hielt. Seine Demut sah aus wie ein Verlierer. Und heute wissen wir, Jesus hat andere inspiriert. Er hat die inspiriert, die in der Lage waren, stumm in die Arena zu gehen und dort ermordet zu werden von wilden Tieren, von Gladiatoren. Er hat Mahatma Gandhi inspiriert, Martin Luther King. Für andere waren Christen die Verlierer, aber langfristig waren sie die Gewinner. Und jeder Gedanke, dass das Dienen unbedingt sofort kurzfristige Ergebnisse oder Erfolg haben sollte, die sind nicht richtig platziert und führen nur zum Frust. Jesus wurde verraten, sogar von seinen engsten Freunden verraten. Und trotzdem geht Jesus diesen Weg. Er wurde am Kreuz verlassen, nur noch ganz wenige Menschen waren am Kreuz bei ihm. Aber er tat Gutes. Und oft gab er überhaupt keinen Kommentar ab. Er tat einfach nur Gutes. Und so möchte ich dich ermutigen, es einfach zu wagen. Ich habe in meinem Leben die Entscheidung getroffen, das fing auch mal an, als ich bei einem Berater im Seminar saß und er sagte einfach, schreiben Sie jetzt mal alle auf, was so Ihr Lebensziel für die nächsten Jahre sein soll. Und dann sollten wir das runterbrechen auf 3 Hauptpunkte. Und das hat mich schon ins Nachdenken gebracht, auch als Christ. Und ich habe mir vorgenommen, mein erstes Ziel, wen möchten Sie glücklich machen? Mein erstes Ziel ist meine Frau. Ich möchte meine Frau glücklich machen. Das Hauptziel meines Lebens. Und natürlich möchte ich Jesus glücklich machen. Aber ich möchte hier auf dieser Welt meine Frau glücklich machen. Ich möchte meine Kinder glücklich machen. Das ist später dazugekommen, auch als sie älter wurden. Und als ich diese Verantwortung hatte, ich möchte meinen Teil tun, dass Mitarbeiter auch bei JFC gut behandelt werden und meine Kollegen gut behandelt werden, dass sie gerne arbeiten, solange ich Leiter bin, solange ich diese Verantwortung habe, die habe ich heute nicht, aber dass sie gerne zur Arbeit kommen und gerne diese Arbeit tun. Das möchte ich tun für andere. Und ich denke, das ist die Frage, was ist dein Ziel? Möchtest du einfach nur sagen, ich möchte glücklich sein? Sieht das so aus wie, ich möchte haben, haben, bekommen, bekommen? Oder möchtest du dich fokussieren auf geben, dass du dich selbst gibst? Und vielleicht sagst du ja, übermorgen wäre das passender. Heute bin ich so sehr mit mir beschäftigt, du glaubst gar nicht, was ich alles für Probleme habe. Das passt heute nicht. Das mag sein. Das ist eine schwierige Situation für dich heute ist. Aber vielleicht wäre es gerade deshalb gut, wenn du von dir wegschaust und bewusst sagst, ich will auf andere schauen. Was meinst du, was es für Energie kostet, dich nur alleine glücklich zu machen? Das kostet unwahrscheinlich viel Energie. Und frage dich einmal, ob es nicht weniger Energie kostet oder vielleicht das Gleiche kostet, wenn du dich nur auf andere konzentrierst und als Nebenprodukt erlebst, dass es dir selbst Glück gibt, wenn du dich auf andere fokussierst. Erwarte deine Belohnung nur von Jesus. Erwarte deine Belohnung nicht vom Menschen. Das ist ganz wichtig. Menschen enttäuschen. Erwarte keine Belohnung vom Menschen, sondern mach das nur für Jesus. Claudia und ich, wir haben genug Beispiele, wo wir uns für andere investiert haben und die es nicht gedankt haben. Und daraus kann Bitterkeit entstehen bei Menschen. Nein, das ist nicht gut. Mach es nur für Jesus. Jesus enttäuscht dich nicht. Das ist ganz wichtig. Jesus ist groß und Jesus war in der Lage, sich klein zu machen. Jesus hat sich bewusst klein gemacht und hat Menschen gedient. Und das ist mein Wunsch, dass Jesus dir die Kraft gibt, dass er dir die Perspektive gibt, dass sich das lohnt. Vielleicht hast du längst aufgegeben, dich in dieser Art und Weise engagieren zu wollen, weil du sagst, ich habe so viele eigene Probleme. Da möchte ich dich ermutigen, fang heute neu an. Und vielleicht möchtest du auch mit jemandem beten, dann sprich mit jemandem und sag, das alles hat mich richtig fertig gemacht. Ich möchte heute neu anfangen und ich möchte eine neue Perspektive bekommen. Ich möchte ein neues Leben führen. Und ich will gerne mit dir darüber beten, dass Gott dir dabei hilft. Jesus sagt, Paulus sagt, eure Liebe sei herzlich. Das würde ich dir wünschen. Und dass du eine neue Lebensperspektive bekommst, die dich wirklich glücklich macht. Vielleicht hat dich diese Wendung überrascht zu diesem Thema. Aber das ist, was Jesus dazu zu sagen hat. Schau auf den anderen. Schau nicht auf dich. Und Jesus hat alles gegeben, was er hatte. Er hätte das nicht tun müssen. Er war der Sohn Gottes. Aber er hat alles getan. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Wort uns so viele Wahrheiten, wunderbare Wahrheiten lehrt. Dein Wort ist tief, so tief, dass wir nie fertig sind damit, es zu ergründen, die Tiefe zu ergründen. Hilf du uns, aber auch, dass wir das umsetzen können, was dein Wort sagt. Und Herr, viele sind vielleicht hier, die so viel Kraft gebraucht haben und verbraucht haben, sich auf ihre Lebensumstände zu konzentrieren. Und Herr Jesus, hilf ihnen, aus dieser Falle herauszukommen. Hilf du ihnen, eine neue Perspektive zu bekommen und sich auf den Nächsten zu konzentrieren, zu geben, wo sie den Eindruck haben, sie haben nicht mal genug Kraft für sich selbst. Ja, zu geben, für andere zu geben und dass sie dabei glücklich werden in diesem Tun. Wir danken dir, Herr, dass wir Lohn bei dir erwarten können. Und dass du versprochen hast, dass du mit uns sein willst. Und so befehle ich dir gerade die Personen an, die das betrifft heute Morgen, dass du ihnen nachgehst und ihnen Kraft und Mut gibst, eine neue Richtung für ihr Leben einzuschlagen. Amen.